ARD.
Und wie viel verdienst du jetzt am Tag?
Es ist unterschiedlich. Es gibt keinen festen Satz, den ich jeden Tag verdiene. Es liegt halt immer daran, wie viel wird verkauft, wie viel passiert. Aber es sind in der Regel schon so zwischen 5.000 und 10.000 Euro pro Tag.
Seit 2009 sind durch die Privilegien bei der Erbschaftssteuer bisher 84 Milliarden Euro an Erbschaftssteuer von den sehr Vermögenden in Deutschland nicht gezahlt worden. Mit diesen 84 Milliarden hätte man in dieser Zeit natürlich weniger Schulden aufnehmen müssen und man hätte mehr in unsere Infrastruktur investieren können.
Die Stimmen, die Sie gerade gehört haben, das waren Gunnar Kessler, ein Finanzcoach, der ganz offen darüber spricht, wie er täglich tausende Euro verdient, und Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende, der die Steuerprivilegien für Superreiche kritisiert. Wie viel Geld haben Sie auf der Bank oder in Aktien? Sind Sie reich? Wahrscheinlich nicht so reich wie Dieter Schwarz, der Besitzer von Lidl und Kaufland. Dessen geschätztes Vermögen beträgt 43,7 Milliarden Euro. Das ist im Übrigen so viel wie 1 bis 2 Millionen Neuwagen, nur schwer vorstellbar. Genauso wie die Tatsache, dass in Deutschland die obersten 10% der Haushalte mehr als 70% des Vermögens besitzen. Reichtum in Deutschland, wie wird er gemacht, wie vererbt und warum tun wir uns so schwer damit, über Geld zu reden? Im Dezember hat Felix Seibert-Deiker genau das bei Fakt beleuchtet: Reichtum und Chancengleichheit in Deutschland. Sie hören MDR Investigativ hinter der Recherche, der Podcast zu den Magazinsendungen Fakt und Exakt. Alle 2 Wochen werfen wir hier im Podcast einen Blick auf und hinter die Berichterstattung der Nachrichtenmagazine. Sie hören diesen Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Esther Stefan, schön, dass Sie zuhören. Hallo Felix.
Ach, hallo Esther, schön, dass ich da sein darf.
Wie bist du eigentlich auf dieses Thema gekommen? Gab es da einen bestimmten Auslöser? Das ist ja was, über das man immer wieder mal so lose spricht. Aber genau, wie kam das jetzt dazu zu sagen,
eigentlich
wir machen
genau
mal
so
eine Sendung?
Ja, wie du es jetzt auch in der Einleitung gesagt hast. Ich würde auch den Podcast gerne an dieser Stelle abbrechen, weil ich habe keine Lust, über Geld zu reden. Nein, das war genau das Thema. Also wir reden wahnsinnig ungern über Geld. Und wenn man sich aber mal anfängt, mit den Fakten zu diesem ganzen Thema zu beschäftigen, Vermögen, Vermögensverteilung, dann wird einem plötzlich klar, dass das mal vielleicht von der empfundenen Ungerechtigkeit abgesehen ein wahnsinnig wichtiges Problem ist, das man beleuchten muss für unsere Demokratie, für unser Zusammenleben, weil es einfach eine Verschiebung dieser Vermögenswerte gegeben hat und die mittlerweile ein Ausmaß annimmt. Und das sind wirklich nur klare Fakten, die zeigen, wir haben da ein Problem und das kann über kurz oder lang wirklich Sprengkraft haben.
War das auch ein Problem, dass man über Geld nicht redet in eurer Recherche? Also
ja.
Gab es da Leute, die gesagt haben, nö, ich möchte nicht darüber sprechen, gerade so aus der Oberschicht
ja,
vielleicht?
Ja, also wir haben wirklich versucht, sag ich mal, Leute, die in die Kategorie superreich fallen würden, auch zu bekommen. Wahnsinnig schwierig. Das ist eine sehr verschlossene Geschichte. Das ist ja zum Beispiel jetzt, du hast Dieter Schwarz in der Anmoderation erwähnt. Von dem Mann existieren eine Handvoll Fotos und hält sich relativ im Hintergrund. Ist aber zum Beispiel in der Gegend Heilbronn. Ich bin in Baden-Württemberg geboren. Da habe ich dann auch mit Leuten, die da wohnen, gesprochen. Da ist der omnipräsent, der Mann. Aber nicht jetzt, weil er dort ständig irgendwelche Hände schüttelt und unterwegs ist, sondern weil er quasi, also du kannst in Heilbronn von der Geburtenstation im Krankenhaus bis zum Ableben quasi komplett ein Leben verbringen und irgendwie im Umfeld dieses Mannes verbringen, weil er Kindergärten nach seinem Vorbild oder nach seinen Vorstellungen fördert, weil er dort auch Schulen mit auf den Weg bringt, ganze Wohnsiedlungen und, und. Also der ist da wahnsinnig verankert und so haben Superreiche auch einen Einfluss dann wiederum. Da kann man auch sagen, ja, ist super, dass sie das machen, tolle Kiste. Aber da ist natürlich dann die Frage, dahinter stecken ja dann manchmal auch vielleicht Interessen oder ein Kalkül. Also es gibt auch viele Menschen in der Region zum Beispiel, um bei Dieter Schwarz zu bleiben, die das sehr kritisieren und sagen, wird hier überhaupt noch demokratisch entschieden? Noch extremer in den USA, wo Superreiche, siehe Elon Musk jetzt nach der Wahl, einen wahnsinnig großen Einfluss gewinnen, um eben Politik zu machen. Und darum wird dann plötzlich ein Prinzip, jede Stimme ist gleich, vielleicht dann die eine ein bisschen gleicher als die andere, wenn ich einfach mir mehr Einfluss kaufen kann.
Und mit armen Menschen? Habt ihr auch mit armen Menschen gesprochen?
Haben wir auch in der Recherche. Wir haben uns dann in der Sendung dagegen entschieden, das zu machen, weil wir eben vermeiden wollten, so ein, guck mal hier, das ist ja der Reiche und das sind die Armen. Und dann, wir wollten nicht so ein Bild erzeugen, guck mal hier, böse Reiche, böse Arme. Weil auch wenn man sich mal die Vermögensverteilung anschaut und was Reichtum bedeutet, das ist ja sehr differenziert zu betrachten. Also zum Beispiel hatten wir in der Sendung natürlich auch Vertreter von Unternehmensverbänden, die Familienunternehmer zum Beispiel. Und die haben auch bei aller Kritik für ihre Lobbyarbeit vielleicht, die wir auch in der Recherche feststellen mussten, haben wir dort auch gesehen, da gibt es wie ich finde, persönlich, das ist meine Empfindung nach der Recherche, gibt es da auch wirklich valide Punkte, weil es einfach Kapital gibt, das Arbeitsplätze schafft, wo eben Dinge mit möglich gemacht werden und dass die dann gewisse Privilegien zum Beispiel bei der Erbschaft haben, das sollte man, glaube ich, auch einräumen, damit die dann einfach Möglichkeiten haben, weiter zu gestalten. Aber dann ist die Frage, haben diese Privilegien, und das war dann die spannende Recherchefrage, haben diese Privilegien nicht vielleicht ein bisschen überhand genommen?
Gestalten und erben und selber aufbauen und erben ist ja irgendwie so ein Spannungsfeld, was immer wieder auftaucht. Also es gibt so diesen Mythos, Reichtum ist hart erarbeitet, aber das stimmt ja gar nicht, weil geschätzt werden jedes Jahr bis zu 400 Milliarden Euro vererbt und verschenkt. Ich habe mal nachgeguckt, damit kann man 461 Elbphilharmonien bauen.
Wahrscheinlich auch noch schneller.
Wie reagieren denn Menschen, wenn man diesen Mythos des erarbeiteten Reichtums vielleicht auch in Frage stellt? Also gibt es da ein Beispiel?
Das Interessante an diesen 400 Milliarden ist ja, dass die Hälfte davon an die reichsten 10% gehen und die andere Hälfte der Erbschaftsberechtigten, die teilen sich den Rest. Also das heißt, wenn ich reich bin, in der Sendung habe ich das dann auch so platt gesagt, der Teufel scheißt halt immer auf den größten Haufen, das hat meine Oma auch immer gesagt und ich habe das einfach mal mit übernommen. Das erzeugt schon interessante Reaktionen. Ich habe danach überproportional viel Zuschriften bekommen über Social Media, über E-Mail und so weiter oder auch Post, handschriftlich. Ich greife jetzt mal die extremen Sachen raus. Ja, ihr, ich nenne jetzt mal nicht die Beschimpfungen, aber ihr Sozialisten und jetzt wollt ihr den Reichen das malig machen. So, nein, wir haben klare Fakten benannt, was eben Vermögensverteilung angeht. Das kann jeder nachschauen, das kann man überall nachlesen und welche Probleme eben daraus resultieren. Und das hat nichts mit Sozialismus zu tun. Also ich habe den Leuten empfohlen, auch gerne mal den Begriff nachzuschlagen. Es gibt einen Comedian, der hat das mal so schön auf den Punkt gebracht. Er meinte, es trennt dich nur ein paar schlechte Monate von einem Obdachlosen auf der Straße, aber irgendwie Leben von dem Supermilliardär. Und trotzdem fühlen sich viele Menschen offensichtlich dem näher. Und vor allem, was ich auch interessant finde, wir haben ja wirklich über Superreiche gesprochen, also Menschen, die 100 Millionen und mehr irgendwie auf der Kante haben. Viele haben sich da persönlich in ihrem Leistungsstreben angegriffen gefühlt und gesagt, ja, ich habe mir auch einen bescheidenen Wohlstand aufgebaut. Ich glaube, dagegen hat auch niemand was, uns auch nichts einzuwenden. Und das Leistungsprinzip ist eine wichtige Säule in unserer Gesellschaft. Aber was schon auffällig ist, ist, dass wenn man das dann kritisiert, dass es da eben welche gibt, die das bis ins Extreme durchgespielt haben, dass dann doch ein scharfer Ton plötzlich angeschlagen wird.
Liegt vielleicht auch daran, dass das irgendwie auch extrem schwer ist, sich vorzustellen. Ich habe ja eben auch schon immer diese Vergleiche bemüht, zu sagen, so und so viel Elbphilharmonien, so und so viel Neuwagen, weil man das einfach sich das nicht so richtig vorstellen überhaupt daran, kann.
Ja. Das ist auch absurd. Wir haben ja in der Sendung uns auch viel Gedanken gemacht über Visualisierung. Wir haben viel mit Grafiken gearbeitet, aber dann ging es auch darum, wie kann ich dann in einem Verhältnis das irgendwie darstellen. Dann haben wir es versucht so mit Balken. Dann kommst du aber relativ schnell an den Punkt, dass dann halt irgendwie von so einem Dieter Schwarz im Vergleich zu einem Superreichen mit 100 Millionen, dann ist dieser Typ mit den 100 Millionen halt plötzlich nur noch ein Pixel im Vergleich zu diesen 43 Milliarden. Wir haben es dann versucht über Zeit, also wenn man dann umrechnet und sagt, okay, 1 Million Sekunden sind 11,5 Tage, wenn du dann halt bei einer Milliarde, dann bist du schon bei über 32 Jahren. Da wird dann plötzlich klar, was das für Dimensionen sind. Neulich habe ich gesehen, kann man ja auch mal Kolleginnen und Kollegen loben, bei Anja Reschke, bei Reschke Fernsehen, die haben das ganz schön gemacht, die haben was über Elon Musk gemacht, die haben das mit Reiskörnern verglichen. Da hat sie quasi gezeigt, so 5 Reiskörner, wenn du also reich bist und dir im Hamburger Umland ein schönes, tolles Haus kaufen kannst, dann hast du halt vielleicht so 4, 5 Reiskörner auf der Kante und dann hat nebendran halt dann irgendwie, haben sie dann die Reissäcke aufgestapelt, 60 Kilo, die im Vergleich dazu einen Elon Musk auf der Kante hat. Dann wird dir plötzlich auch mal das Größenverhältnis klar, was das bedeutet. Das sind einfach unfassbare Dimensionen.
Wie habt ihr das gemacht? Also habt ihr euch da wirklich einfach zusammengesetzt und gesagt, okay, wie kann man das entwickeln? Oder habt ihr da...
Genau, also Grafikteam, Redaktionsteam nochmal zusammengesetzt, was kann man machen, was kann man tun, wie kann man es darstellen? Das geht sicher auch noch besser. Ich bin da sehr lange drauf rumgeritten und habe die Kollegen genervt, dass wir da irgendeinen guten Vergleich brauchen, weil ich glaube, das ist Teil des Problems, dass wir das eben nicht verstehen. Und deswegen habe ich auch in der Sendung so einen plakativen Vergleich gemacht, den bin ich eigentlich nicht so ein Fan von, aber in dem Fall war ich's, habe ich gesagt, okay, was regt sie denn mehr auf? Hier, dass die Leute sich da, die Politiker sich 650 Euro mehr Diäten in dieser Anpassung bekommen haben oder dass halt bei Cum-Ex irgendwie ein paar Milliarden verloren gegangen sind an Steuergeldern. Und wir sind eher dann bei diesen 650 Euro wahrscheinlich, weil wir es uns einfach vorstellen können, ah, jetzt bekommen die da 650 Euro. So. Das ist eine Summe, damit kann ich arbeiten. Aber wenn ich dann höre, ja, da sind so und so viele Milliarden flöten gegangen, so what? Ich meine, man kann es sich einfach nicht vorstellen. Wir sind nicht dafür, unser Hirn ist nicht dafür gemacht, das zu verarbeiten.
Was ist denn eigentlich mit der Mittelschicht? Wo sind die in diesem ganzen Gebilde zu verorten?
Die sind auch da. Jetzt in der Sendung haben wir uns da gar nicht so drauf fokussiert, weil wir natürlich dann schon auch gezeigt haben, also du hast ja zum Beispiel am Anfang ja auch gesagt, die Vermögensverteilung mit den 70%. Interessant ist ja, dass das untere Prozent 50% des Vermögens nur besitzt. Und dazwischen, da spielt dann die Mittelschicht, die aber auch, das zeigen auch Zahlen, rückläufig ist.
Wir haben vorhin schon mal über Erbschaften gesprochen. Da geht es dann ja ganz oft auch so um Privilegien von Erbschaftssteuern. Also eine Wohnung im Vergleich zu sehr, sehr vielen Wohnungen, die dann vielleicht als Unternehmen gelten. Warum, denkst du eigentlich, stößt dieses Thema Erbschaftssteuer auf so viel Widerstand? Weil es betrifft ja gar nicht so viele Menschen am Ende.
Weil in der Debatte, das haben wir auch festgestellt, relativ schnell die Leute davon ausgehen, jetzt will der Staat an mein Einfamilienhäuschen, was ich irgendwie mir hart erarbeitet habe und weitergeben will. Da gibt es aber auch im Moment Regelungen, wo das dann umgangen wird. Nochmal, wir haben den Fokus ja wirklich dann gelegt auf diese wenigen Familien oder diese wenigen Menschen in Deutschland, die einfach so große extreme Reichtümer angehäuft haben, dass sie dann eben diese Privilegien wie einen kleinen Spielball nutzen können. Und es ist schon erstaunlich zu sehen, dass wir mittlerweile 4 verfassungsrechtliche Instanzen, also höchstrichterliche Urteile in Deutschland hatten, die gesagt haben, wie es mit der aktuellen Erbschaftsgestaltung läuft in Deutschland, ist es nicht zulässig, das ist nicht verfassungskonform. Und man einfach 4-mal von Seiten der Politik gesagt hat, ja, müssen wir was machen, oder einmal hat man sogar gesagt, man ignoriert es einfach, und mehrfach gesagt hat, wir arbeiten an Reformen, das versucht hat umzusetzen, zu verbessern, und diese Reform dann auch wieder einkassiert wurde. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Das allein war dann schon in der Recherche ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also da müssen wir tiefer eintauchen. Wie kann das denn sein? Auch da würde ich sagen, das mediale Echo im Verhältnis zu dem, was eigentlich da an Sprengkraft drin liegt, fand ich dann in der Recherche dann doch relativ bescheiden. Also offensichtlich ist da vielleicht gar nicht so ein großes Interesse da bei den Menschen, sich damit dann auseinanderzusetzen, was das bedeutet. Aber es ist auch irre komplex, das kommt halt auch noch dazu. Diese ganzen Ausnahmen und Möglichkeiten der Gestaltung, also wir haben auch mit Steuerrechtlern gesprochen, die sich da gut auskennen, irre kompliziert.
Ihr habt mit einem reichen Menschen tatsächlich auch sprechen können, und zwar mit Gunnar Kessler. Er ist ein Coach, der sich vom Bürokaufmann zum erfolgreichen Selfmade-Millionär entwickelt hat. Und der spricht offen über seinen Weg zum Reichtum. Man sieht ihn in eurem Film auch mit einem schicken Auto und teuren Uhren und so weiter. Und sein Job ist es, Menschen zu zeigen, wie sie mit der richtigen Einstellung finanzielle Freiheit erreichen können. Und in einem Interview in eurer Sendung, da spricht er darüber, wie wichtig die richtige Einstellung als Schlüssel zum Erfolg sei.
Ich denke, das ist das absolut Wichtigste. Das allein entscheidet über deinen Erfolg, ob du den hast oder nicht. Wir alle leben in einer Welt, die voller Möglichkeiten ist. Manche sehen sie, manche sehen sie nicht. Von denen, die sie sehen, manche nutzen sie, andere nutzen sie nicht. Und was entscheidet darüber, ob du sie siehst und ob du sie nutzt? Das ist dein Unterbewusstsein.
Wie beurteilst du diese Perspektive?
Nein. Ich persönlich habe gedacht, wenn Friederike, meine Kollegin, mit ihm drehen war, dass sie zurückkommt und das Ganze sich so ein bisschen rausstellt als, okay, das ist einfach ein Businessmodell, was so über ein bisschen Fassade und Hing und so weiter, und du machst halt ein bisschen Bohai um deine Person und ich habe es geschafft. Und dann kannst du damit halt eben auch wieder Geld machen. Also ich dachte, das ist so ein sich selbst beflügelndes System und vielleicht sogar so eine Art kleiner Scam, wenn ich da ehrlich bin. War dann aber doch überrascht, was mir dann von meiner Kollegin, die dann zurückkam, so berichtet wurde. Da steckt schon was dahinter. Also ich nehme ihm das absolut ab, dass er sagt, hey, ich war damals pleite und ich habe mir dann einen Plan gemacht und ich habe den Plan konsequent verfolgt und mein Mindset war da unfassbar entscheidend, um eben heute mein Reichtum aufzustellen. Und er hat Geld verdient. Das muss man ihm alles anerkennen. Ich glaube aber, dass, wenn ich mir jetzt halt wieder gesamtgesellschaftlich, und das ist ja auch als Journalisten unsere Aufgabe, jetzt nicht Einzelfälle uns anzuschauen, sondern halt auch mal dann im Großen und Ganzen und im Kontext zu schauen, entsteht Reichtum eben durch Reichtum. Und das vermehrt und verstärkt und in einer wachsenden Zunahme. So. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, da muss man drüber reden. Und natürlich ist im Einzelnen dann vielleicht auch, aber ich bin absolut dagegen zu sagen, das ist eine reine Mindset-Frage, weil dann kommst du relativ schnell an den Punkt, einfach zu sagen, okay, wenn du arm bist, dann bist du einfach selber schuld dran. Dann bist du dann einfach, hast einfach nicht das richtige Mindset gehabt. So. Und ich glaube, das ist definitiv falsch, das so zu betrachten.
So den Umkehrschluss zu ziehen. Jetzt gibt es aber ja auch genug Leute, die sich auch ihrer privilegierten Position bewusst sind. Also hattest du das Gefühl, dass die Leute, die sagen, ich weiß, dass ich extrem viel Geld habe, dass ich damit auch einen gewissen Einfluss habe, auch verantwortungsvoller vielleicht damit umgehen? Oder ist das doch eher so eine Art Lippenbekenntnis und man kauft sich dann seinen Einfluss? Und
das fand ich in der Recherche interessant. Das haben wir jetzt in der Sendung gar nicht so viel verarbeitet, mal quasi über den Atlantik zu schauen, was in den USA da so los ist, wo dann halt eben so ein philanthropisches Verhalten natürlich...
Charity-Veranstaltungen.
Ja, Charity, ganz großes Ding. Aber, und das kann man auch sehr kritisch sehen, ist eben genau der Punkt, wenn man dann sagt, okay, so eine Bill Gates Foundation, spannend, was die alles an Projekten machen, von wir wollen, dass eben alle Menschen auf der Welt, also 2 Milliarden Menschen haben immer noch keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und Toiletten, das wollen wir ändern. Alles ehrbare Ansätze, aber man muss sich halt schon fragen, wird damit nicht dann auch Politik gemacht? Also wenn Bill Gates jetzt irgendwelche Atomreaktoren, so kleinere, hypt und sagt, das finde ich cool und wir stecken da Geld rein, dann gibt er der Gesellschaft ja eine Forschungsrichtung vor, die nicht basisdemokratisch legitimiert ist. Ja. Und da gibt es auch Beispiele, auch über Bill Gates, ich bleibe jetzt mal bei seiner Person, der in amerikanischen Bundesstaaten ganze Schulsysteme durchgeboxt hat, weil er das einfach für ein besseres System gehalten hat, als das, was dann halt der Staat irgendwie wollte. Einfach mit Geld, mit den Möglichkeiten, die er hatte. Und insofern wird dann auch über Charity Politik gemacht. Das ist bei uns in Deutschland, ich würde es jetzt mal so wertend sagen, zum Glück noch nicht so weit, aber in anderen Ländern durchaus schon zu beobachten. Und das kann man durchaus kritisch sehen, dass Charity nicht reine Nächstenliebe ist, sondern halt eben auch deine Agenda setzt. Und wenn man die Demokratie konsequent zu Ende denkt, glaube ich, ist das vielleicht nicht gerade der geilste Weg.
Dann lass uns mal darüber reden, wie vielleicht ein bisschen mehr Gleichheit geschaffen werden könnte. Es gibt so Leute wie Verena Pauster, die ist Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Deutsche Startups. Und sie sagt, mehr finanzielle Bildung würde da vielleicht schon helfen, auch schon von klein auf.
Wir haben beim Startup-Verband mal so eine Umfrage gemacht und haben gesehen, dass 1/4 der Gründer und Gründerinnen aus Unternehmerhaushalten kommen und 14% derjenigen, die nicht aus Unternehmerhaushalten kamen, nur mal Kontakt auch hatten mit anderen Unternehmer, Unternehmerinnen. Das heißt, der Weg zum Gründen ist viel, viel schwerer und viel weiter, weil du eben nicht in dem Moment, wo du eine Idee hast, irgendwie im Kopf hast, wie bringe ich jetzt die Zutaten zusammen. Da das Thema finanzielle Bildung und Unternehmertum reinzubringen, ist aus meiner Sicht der größte Dienst, den man Chancengerechtigkeit geben kann.
Hältst du Bildung allein für ausreichend, um so strukturelle Ungleichheiten auch auszugleichen?
Ich glaube nicht, dass es ein alleiniges Allheilmittel ist, dass man einfach sagt, okay, setzen wir jetzt mehr auf Bildung und dann geht's alles gut. Ich glaube, das ist wie immer bei allen Problemen, die wir so betrachten, immer vielschichtig und multikausal. Man muss an mehreren Schrauben einfach drehen. Also die eine Sache ist zum Beispiel, dass man mal über diese Privilegien offen diskutiert und sagt, okay, bei der Erbschaft läuft vieles so und so, kann man da nicht andere Dinge irgendwie schaffen. Trotzdem muss man aber dann natürlich auch drauf aufpassen und sagen, und Familienunternehmen zum Beispiel, die dann auch, das ist ja nicht, dass das Geld dann irgendwie rumliegt, das haben die auch nochmal betont bei den Familienunternehmern, sondern das ist in Kapital gebunden. Also, dass man einfach sagt, okay, da muss man auch aufpassen, dass wenn es in die nächste Generation übergeht, dass Arbeitsplätze erhalten werden und nicht jetzt plötzlich durch die Erbschaftssteuer da große Belastungen anfallen. Und dann ist eben dieses Thema mit der Bildung tatsächlich was. Ich denke, da ist auch was dran. Das ist rein subjektiv mal so im Freundeskreis rumgefragt, wo man dann auch dann merkt plötzlich, ah, ich glaube so genau, finanzielle Bildung. Wer hat es denn von uns mal wirklich mitgenommen? Also wer hat denn früh von uns in der Schule oder irgendwo Kontakt gehabt? Wie funktioniert denn dann eigentlich so ein Aktienmarkt? Wie investiere ich denn eigentlich Geld langfristig? Viele sind noch überfordert mit dem Konzept des Zinseszinses und was für enorme Effekte so ein Konzept bringt. Ich glaube, da sollte man definitiv ansetzen. Und ich fand auch spannende Ideen, kam eben auch vom Verband der Familienunternehmen, aber eigentlich, das hat die erwähnt, aber ursprünglich war das von den Wirtschaftsweisen. Die meinten, naja, vielleicht sollte man Kindern auch schon Geld zur Verfügung geben, wie so eine Art Taschengeld, das sie dann selber aber auch investieren können und eben dann halt die nötige Bildung mit an die Hand geben. Da haben uns auch Wirtschaftswissenschaftler in der Recherche erzählt, dass wir gerade in Deutschland auch sehr zurückhaltend sind bei solchen Sachen. In anderen Ländern ist das viel verbreiteter, eben zu sagen, langfristige Investitionen. Also in die USA, das ist das Normalste der Welt, dass wenn du ein Kind bekommst, dass du dann anfängst, Geld auf die Seite zu legen für das Studium später und das investierst entsprechend. Das sind wir wesentlich traditioneller eingestellt, Wohneigentum zum Beispiel, ja, also das ist so das Ideal eines Investments, aber bringt das eigentlich eine richtig gute Rendite, gerade wenn ich nicht jetzt vielleicht viel Geld geerbt habe, habe ich mit weniger Einkommen oder kleineren Möglichkeiten nicht mit anderen Investitionen eine bessere Möglichkeit, als mir langfristig dann irgendein Haus an die Hacke zu binden, was dann vielleicht unter Umständen meine Kinder abbezahlen, weil was ja mittlerweile gerade so München und so auch schon ein Konzept ist, über Generationen zu refinanzieren, da kann man wirklich drüber nachdenken.
Aber das geht ja oft auch so Hand in Hand, ne? Deswegen ist vielleicht finanzielle Bildung über eine Schule zu regeln auch gar nicht so schlecht, weil die Leute, die die finanzielle Bildung haben, ja auch diejenigen sind, die das sowieso schon mitbekommen haben über den familiären Background, die vielleicht auch auf Elite-Universitäten gehen, entsprechende Kontakte haben. Wie sieht es da denn aus? Welche Faktoren spielen noch eine Rolle, dass Leute einfach schon vielleicht bessere Startchancen haben?
Absolut. Also das ist was, was wir dann in der Startup-Szene auch ein bisschen beleuchtet haben. Das war auch spannend zu sehen. Und das räumt der Verband der Startup-Unternehmen ja selber ein. Also du hast Frau Pauster angesprochen, die selber sagt, ja, wir haben da ein Problem. Unternehmensgründungen in Deutschland werden zum signifikanten Teil von eben Kindern aus reichen Häusern getätigt. Die haben die Möglichkeit dann zu sagen, okay, ich habe jetzt hier eine geile Idee und mach das. Wir haben auch mit einigen gesprochen, manche wollten nicht mit uns drehen, aber haben trotzdem mit uns so ein bisschen für den Hintergrund geredet. Da bekommt man dann trotzdem mit und dann sagen die, ja, ich habe das alles aus eigenem Antrieb geschaffen und so weiter. Aber dann kann man sich natürlich fragen, ja, natürlich hast du, das glaube ich denen auch, dass der nicht jetzt von Papa einfach einen Batzen Geld hingelegt bekommen hat, aber natürlich ist es für den leichter zu sagen, okay, ich mache jetzt mal so ein Startup auf, probiere das und wenn ich mit dem Ding krachen gegen die Wand fahre, ich erbe ja eh oder habe vielleicht sogar schon überschrieben bekommen, Aktienpaket und kassiere jeden Monat ein bisschen Geld an dem Unternehmen mit, was mein Vater betreibt, dann habe ich immer so ein weiches Polster. Und wie du sagst, es gibt einfach einen Wissensvorsprung, wenn du aus gewissen Bereichen kommst. Du bekommst unterschwellig Dinge mit, die kannst du auch, wenn du jetzt, sag ich mal, ein Arbeiterkind bist, irgendwo aus einem vermögensferneren Milieu, dann das kannst du gar nicht mehr aufholen, selbst wenn du dann BWL studierst und so weiter. Das haben die einfach im Blut. Und das ist auch ein Unterschied und das macht was aus.
Stichwort Lobbygruppen, welche Rolle spielen die darauf, wie wir uns Reichtum auch vorstellen?
Da wird schon viel gedreht und gemacht. Da wird auch viel gepusht, eben genau über dieses, bei den Familienunternehmern kann man sich auf der Website von denen auch anschauen. Da wird immer wieder so vor, wir sind hier die, die das Land am Laufen halten. Wir sind die, die ganz großen. Nein, da gibt es auch noch sehr, sehr, sehr viele Millionen von Arbeitnehmern, die auch brav ihre Steuern zahlen und auch zu diesem Staat beitragen. Es sind nicht nur die Familienunternehmer, die das hier alles am Laufen halten. Also die haben schon die Tendenz, sich hinzustellen, als wir sind die, die immer geschröpft werden und so weiter. Und wenn man sich aber das mal genauer im Detail anschaut, da gibt es schon noch Ermessensspielraum, glaube ich, um Steuergestaltung noch fairer zu machen. Da muss man schon wirklich differenzieren. Und ansonsten kann man wirklich auch, kann man beobachten, die schreiben auch ganz klar in ihren Papieren, guck mal hier, weil wir sind ganz stolz darauf, also ich nehme mal zum Beispiel die CDU, hatte ihr Grundsatzprogramm vorgestellt vor einiger Zeit und gesagt, ja, wir wollen gewisse Erbschaftsprivilegien abschaffen und haben über eine sogenannte Flat Tax gesprochen. Das heißt 10% auf alles, ohne Ausnahmen oder nur geringen Ausnahmen. Das war im ersten Papier drin. Dann ging das eine Weile, die Lobbyverbände sind amok gelaufen, haben da lobbyiert bei der CDU und plötzlich hieß es, jetzt nehmen wir es raus, wir machen das nicht. Und das schreiben die sich dann auch als Erfolg in ihre Werbungsunterlagen rein. Da haben wir Einfluss genommen und seitdem ist das Flat-Tax-Thema vom Tisch. Und es ist dann auch interessant zu sehen, wenn man zum Beispiel jetzt nach Thüringen schaut, dass ein Ministerpräsident Vogt, der jetzt da an der Macht ist, eine Wirtschaftsministerin ernannt hat, die gleichzeitig in einem Teilabschnitt Thüringens Vorsitzende der Familienunternehmer dieses Verbands ist, weil sie selber auch eine Familienunternehmerin ist. Also da gibt es auch definitive Verknüpfungen. Und Herr Vogt saß auch in dieser Kommission, die das Grundsatzprogramm erarbeitet hat, der CDU mit drin. Also es gibt da enge Verflechtungen. Ich will da jetzt nichts unterstellen, dass da irgendwie ein Einfluss stattgefunden hat oder ein Austausch, aber es gibt einfach faktisch Verflechtungen zwischen der Politik und diesen Familienverbänden und da muss ich jetzt nicht nur gegen die CDU, sondern da kann man auch genauso sich die Veranstaltungen von den Familienunternehmern, von diesen Lobbyverbänden anschauen. Wenn die einladen, da steht dann auch ein Herr Habeck auf der Bühne und da steht ein Herr Merz auf der Bühne und da kommt jeder, da steht ein Herr Lindner auf der Bühne, da kommt jeder. Wenn die einladen, ist man da. So, da ist man connected einfach mit der Politik.
Hat sich denn in den letzten Jahren was, also was klingt jetzt alles so wahnsinnig dramatisch und schon auch schlimm, aber hat sich da vielleicht in den vergangenen Jahren auch was verbessert, so in Richtung Chancengleichheit?
Das ist schwierig zu sagen. Insofern, es gibt einen Koeffizienten, der untersucht, wie stehen wir denn so im Thema Chancengleichheit da oder auch Vermögensverteilung, da gibt es verschiedene wirtschaftliche Koeffizienten, die sich jetzt nicht unbedingt zum Besseren gedreht haben. Ich kann jetzt nicht hier die frohe Kunde vergeben, wir sind da auf dem richtigen Weg. Aber man merkt schon, dass ein Umdenken an vielen Stellen stattfindet. Wir haben Leute kennengelernt, wie Sebastian Klein, den wir in der Sendung hatten, der hat diese Buchzusammenfassungs-App Blinkist mit zwei Kommilitonen damals gegründet, haben dann Exit hingelegt. Also das gemacht, was jeder Start-Upper eigentlich sich erwünscht, sind schwer reich geworden dadurch. Der hat sein Geld jetzt genommen und hat es der Gemeinnützigkeit in Anführungszeichen zur Verfügung gestellt. Also hat einen Fonds gegründet, wo er sagt, sie wollen Geld oder Kapital dahin bringen, wo es Probleme löst und nicht nur reine Rendite erwirtschaftet. Frau Engelhorn aus Österreich ist, glaube ich, vielen Begriff. Eine Dame, die auch quasi aus reichem Hause kommt, viel geerbt hat und jetzt dann quasi das einem Bürgerrat zur Verfügung Verfügung gestellt hat, dieses Geld, und sagt, sollen die doch drüber entscheiden, was mit diesem Geld passiert, und sehr hart kritisiert, dass über diese Privilegien eben Reiche bevorzugt werden, was eben die Weitergabe von Vermögenswerten angeht.
Und ja auch fordert, besteuert zu werden.
Und auch fordert, besteuert zu werden. Auch diese Tax Me Now oder Tax the Rich und so weiter, gibt es ja verschiedenste Bewegungen. Auch in den USA wird es immer größer, dass wirklich Reiche sagen, ja, auch da wieder gerne Lob an die Kollegen von Monitor, die einen tollen Film gemacht haben, kann man sich auch mal wirklich sehenswert und empfehlenswert über Reichtum. Die hatten auch dort einen sehr wohlhabenden Menschen drin, der selber gesagt hat, ja, ich kritisiere das, aber das sind nun mal die Regeln, wie sie sind, und deswegen muss ich ja nicht aufhören, sie zu spielen. Er verdient sein Geld, er nutzt diese Privilegien, aber kritisiert sie trotzdem öffentlich. Und auch da, glaube ich, gibt es viel Kritik dran. Und ich persönlich finde, da ist gar nichts Kritisches dran zu sehen. Ist ja legitim. Er macht ja nichts Verbotenes. Das ist ja nicht illegal. Wir müssen als Gesellschaft drüber reden vielleicht, wie wir damit umgehen wollen und was wir da tun wollen. Und das passiert mehr. Diese Auseinandersetzung damit, die findet langsam statt.
Du hast in der Sendung gesagt, du kannst nicht so richtig eine Seite einnehmen und sagen, was jetzt richtig und was falsch ist. Warum? Wo ist da die Krux?
Weil es genau das ist, jetzt einfach nur zu sagen, ah, guck mal, die Reichen, die haben hier die großen Privilegien und die kriegen mehr als andere. Ja, wir konnten es ja nachweisen und zeigen, es gibt diese Privilegien und das ist ein Problem und das wird auch größer, das Problem. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass eben viele Reiche mit diesem Geld auch Dinge in Bewegung setzen und auch Arbeitsplätze schaffen und so weiter. Das ist nicht einfach so in die eine oder andere Richtung auslegbar. Und da kann man nicht jetzt einfach eine platte Haltung zu entwickeln und sagen, ja, wir müssen das alles ändern oder nur die Reichen müssen, die müssen aufkommen. Das wäre auch fatal. Und das ist wirklich ein krasses Abwägen. Und ich mache das ja schon gerne, dass ich am Ende von so einer längeren Recherche dann auch ein klares Fazit für die Zuschauer ziehe, weil man das ja doch auch irgendwie vielleicht bei einem Magazin erwartet und sagt, hey komm, jetzt gib mir doch mal eine Einschätzung. Aber das war bei diesem Thema für mich einfach faktisch nicht möglich. Und deswegen haben wir die Fakten dargestellt. Und wenn ich auch sehe, wie die Reaktionen so waren, gab es die halt auch von bis. Und ich glaube, da muss sich jeder sein Bild machen. Und genau das ist der Dialog, den wir dann führen müssen als Gesellschaft.
Erzähl doch gerne nochmal, was so an Feedback noch kam. Du hast es ja vorhin schon mal angerissen.
Also es kam viel Beleidigung. Was ich halt persönlich interessant fand, war, dass viele Leute eben sagen, wenn ich leiste in diesem Land, dann kann ich auch bekommen. Das stelle ich dir nicht in Abrede. Ich bin mir sicher, dass jeder Einzelne und jede Einzelne von denen, die mir da geschrieben haben, irgendwas Tolles geleistet haben und durch ihre Händearbeit was Tolles aufgebaut haben. Das will ich auch niemandem in Abrede stellen. Aber trotzdem sehen wir halt gesamtgesellschaftlich, dass es eben nicht für alle gilt. Und das alte Versprechen von gib dir Mühe, studiere, wenn du ein Akademiker bist und dann richtig Gas gibst und dich reinhängst, dann hast du ein sicheres Auskommen und wirst auf jeden Fall am Ende mit einem guten Ding irgendwie. Nee, das Versprechen funktioniert nicht mehr. Das sehen wir immer mehr in den USA, noch stärker als bei uns, aber wir hängen ja immer so ein bisschen hinten nach in der Entwicklung und das werden wir hier auch noch viel verstärkter spüren. Und da sind wir auch dann in dieser gesellschaftlichen oder intergesellschaftlichen generationalen Debatte irgendwo drin, dass man so, die Boomer sitzen da und diese Gen Z, so faul war noch niemand. Und ja, aber vielleicht haben die einfach geblickt, Leute, dass es halt, dass dieses Versprechen einfach nicht mehr funktioniert, das bei euch noch gegolten hat, dass wenn ich mich voll reinhänge, dass ich am Ende dann auch was rauskriege. Vielleicht sagen die einfach, okay, warum soll ich mich jetzt hier, der Österreicher sagt, warum soll ich mich jetzt tothackeln, wenn ich am Ende des Tages dann keinen Reward dafür bekomme. Fand ich, das war so ein Zeitaspekt in der Recherche, den ich jetzt noch mir so ein bisschen so ans Nachttisch gelegt habe, wo ich jetzt immer noch ein bisschen drin rumlese, weil das finde ich auch nochmal eine interessante Ausprägung, diesen Diskurs, was da gerade auf uns auch zurollt und dass es da einfach Menschen gibt, die jetzt einfach sagen, nee, bin doch nicht blöd, mache ich nicht mehr mit. Und das wird dann vielleicht auch zum Problem, weil nochmal, ich persönlich bin schon auch ein Fan des Leistungsprinzips. Wer was leistet, soll auch was bekommen.
Felix Seibert-Deiker, Dankeschön. Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Die Sendung Fakt zur Chancengleichheit, die finden Sie in der ARD-Mediathek und die Sendung ist vom 10. Dezember 2024. In 2 Wochen hören Sie dann an dieser Stelle wieder meine Kollegin Cecilia Kloppmann. Und bis dahin habe ich natürlich noch einen Hörtipp für Sie. Sie kennen das vielleicht, wenn man beim Shoppen mal wieder etwas übertrieben hat und deutlich mehr Geld ausgegeben hat, als man eigentlich wollte. Passiert das zwanghaft immer wieder, dann spricht man von Kaufsucht. Sie kann Existenzen bedrohen und Beziehungen zerstören. Wie auch bei Sebastian. Im Podcast Tabubruch von MDR Aktuell erzählt er, warum er immer wieder Dinge kaufen musste, die er eigentlich gar nicht brauchte. Sebastian führte ein Parallelleben und häufte durch exzessive Shopping 10.000 Euro Schulden an. Wie er da wieder rauskam, das hören Sie im Podcast Tabubruch. Den Link stellen wir Ihnen in die Shownotes. Wenn Ihnen diese Folge MDR Investigativ gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Kritik, Anmerkungen, Feedback können Sie gerne an kontakt@investigativ.de senden. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Machen Sie es bis dahin gut und bleiben Sie gesund.